Der Michael Schumacher hat mich mal in der DTM in seinen ganz jungen Jahren, hat er mich am Nürburgring abgeschossen. Und nachdem wir hinterher aus dem Auto waren, habe ich ihn am Schlawittchen gehabt, ja, und habe auf ihn eingeschimpft.
Essen im Ohr. Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Heute wieder in der Kategorie Sport. Ich bin Mario Alt, mein Gast ist aus Essen. Zu Hause ist er aber auf der Rennstrecke. Ich freue mich sehr auf Alfred Heger. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, Mario, und bin gespannt, was du alles so von mir wissen möchtest.
Also in unserem Podcast, da wollen wir natürlich die Persönlichkeiten aus unserer Stadt näher kennenlernen in den Kategorien Menschen, Gesundheit oder eben Sport. Vom RWE-Trainer über die Freerunning-Schlappen und einer Domina zu einer Premiere, denn einen Rennfahrer hatten wir auch noch nicht. War meine Begrüßung denn so richtig? Also würdest du schon sagen, du bist an der Rennstrecke zu Hause?
Mit Leidenschaft bin ich Rennfahrer und das seit fast 50 Jahren.
Uns gibt's immer dienstags mit einer neuen Folge. Alle anderen gibt's auch immer zum Nachhören auf radioessen.de oder in jeder Podcast-App. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns da bewertet und abonniert, um nichts zu verpassen. Und dann legen wir los. Und das machen wir immer mit unserem akustischen Steckbrief, den du jetzt einmal ausfüllen darfst, quasi mit deinen Worten. Und da starten wir noch, ich würde sagen, relativ einfach mit deinem vollständigen Namen.
Ja, mein Name ist Altfried, Nachname Heger. Mhm. Wie der den Wald hegt und pflegt. Das ist mein Name.
Wann und wo geboren?
Am 24.01.1958 in Essen.
Und wo aufgewachsen?
Auch in Essen.
In welchem Stadtteil?
Essen-Stadtwald.
Okay. Anzahl der Ehen und Kinder?
Bis jetzt nur eine Ehe, drei Kinder.
Dann hoffen wir mal, dass es bei der einen Ehe bleibt, oder?
Die besteht schon seit 40 Jahren.
Sehr gut. Hast du Haustiere?
Ja, zwei Hunde.
Wie heißen die?
Der große Hütehund aus Griechenland heißt Yato. Hm. Die kleine Hündin heißt Mali. Das ist so ein Pudel, italienischer Wasserhund-Mix.
Sehr interessante Namen.
Macht uns gerade viel Spaß.
Sehr schön. Deine aktuelle Jobbezeichnung?
Im Rennfahrer.
Dein größtes Hobby?
Rennfahren.
Habe ich mir fast gedacht. Das Lieblingsessen?
Reibekuchen mit Apfelkompott.
Ah, rheinisch aber eigentlich, ne? Nicht
Ruhrgebiet. Rheinisch, aber mag ich total gerne.
Kann ich verstehen. Der Lieblingsort in Essen oder im Ruhrgebiet?
Der Baldener See.
Das liebste Urlaubsziel? Auch der Baldener See.
Der Baldener See, den habe ich ja im Alltag. Urlaubsziele habe ich eigentlich immer sehr gerne, entweder die Ostsee oder die Nordsee.
Also Deutschland?
Ja, Deutschland.
Mhm, okay. Deine größte Stärke, was würdest du sagen?
Fokussieren auf etwas, was ich gerne machen möchte.
Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Hast du denn einen Laster? Was würdest du als dein größtes Laster bezeichnen?
Ich schlafe gerne, aber ich weiß nicht, ob das ein Laster ist. Kann auch ein Vorteil sein, weil ich fühle mich danach immer sauwohl.
Wenn es ein Laster ist, dann haben wir das gemeinsam, von daher. Okay. Dann habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Ich bin Langschläfer.
Das war jetzt auch relativ klar. Buch oder Podcast?
Buch.
Dann Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mhm. Da steht auch schon der schwarze Kaffee, auch um die Uhrzeit noch, kein Problem. Champagner oder Bier?
Bier.
Aber auf dem Siegerpodest lieber Champagner.
wenn der schön kalt ist.
Ah ja. Regen oder Sonne?
Sonne, natürlich.
Dortmund oder Schalke?
Beide eigentlich. Ich bin eher Fan von Rot-Weiß Essen und, kann ich ganz ehrlich sagen, von Bayern München.
Ah ja, okay. Dann Senna oder Schumacher?
Senna.
Das kam sehr schnell. Du hast Senna fahren sehen wahrscheinlich noch, ne?
Ich habe Senna erlebt, auch persönlich kennengelernt. Ich habe Schumacher erlebt, auch persönlich kennengelernt. Sind beides exzellente Rennfahrer. Aber Senna war für mich ein Vorbild und hat mich auch als Persönlichkeit total überzeugt.
Hatte ich das dann wahrscheinlich sehr mitgenommen, als er seinen schweren, tödlichen Unfall hatte?
Ja, sehr.
Okay, das ist super interessant. Erlebt man selten, dass Leute, oder man spricht selten mit Leuten, die Ayrton Senna kannten. Wahnsinn.
Ja, ich habe ihn jetzt, er war kein Freund oder kein Bekannter. Wir haben uns kennengelernt 1983 in einer italienischen Pizzeria direkt am Rande von der Rennstrecke in Imola mit seinem damaligen Manager. Er hat gefragt, ob noch Platz am Tisch frei wäre. Er ganz höflich, er ganz bodenständig. Und so haben wir uns kennengelernt und immer wieder an der Rennstrecke ja gegrüßt. Weil zu der damaligen Zeit fuhr ich im Rahmenprogramm der Formel 1 verschiedene Markenpokale. Und damals konnte man mit unseren Eintrittskarten, mit unseren Fahrerlagerkarten noch überall hin. So sind wir uns ständig begegnet.
Würdest du sagen, er ist der größte Rennfahrer aller Zeiten oder ist er inzwischen abgelöst worden?
Der ist der größte Rennfahrer aller Zeiten.
Okay, dann schließen wir damit den Steckbrief ab und haben ganz neu, beziehungsweise jetzt schon ein bisschen älter, ich sage immer noch ganz neu, weil es das nicht so, noch nicht so lange gibt, unser Fragenglas mit Fragen aus der Redaktion. Das darfst du einmal öffnen. Ich reiche es einmal rüber. Eine Frage rausziehen und gerne vorlesen und dann auch beantworten.
So, hier steht's. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Im Kühlschrank ist immer ein kaltes Bier.
Okay, das ist schon perfekt gewesen. Ich würde sagen, bei der Frage belassen wir es. Und steigen direkt ein. Ich wollte dich zuerst fragen, mit welchem Auto du denn gekommen bist. Aber ich habe es schon gesehen, mit gar keinem, ne?
Ja, richtig. Also alles, was ich bei trockenem Wetter hier in Essen erledigen kann, das mache ich mit dem Radl.
Okay, aber was fährt ein Rennfahrer privat für ein Auto? Oder wechselt der Rennfahrer auch auf das private Auto?
Also ich war immer sehr glücklich darüber, dass mir die Hersteller, für die ich gefahren bin, auch ein Auto zur Verfügung gestellt haben. Mein letztes Auto war ein Porsche. Und im Augenblick fahre ich ein Wohnmobil, mit dem ich auch im historischen Motorsport dann im Fahrerlager unterwegs bin. Und ein Fahrrad.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal über deinen Werdegang. Du hast angefangen in den 80ern, Anfang der 80er, als Rennfahrer oder professionell im Erwachsenen-Rennsport, sagen wir mal so, nehme ich an. Und bist dann ganz verschiedene Rennklassen gefahren. Vielleicht kannst du mal uns so einen kleinen Einblick geben, was da so dabei war. Verschiedene Klassen, verschiedene Autos, sowas.
Ich habe 1980, 81 angefangen mit einem VW Golf, den ich mir privat gekauft habe. Das war der schöne Golf 1, ja, der GTI. Den habe ich umgerüstet mit Überrollbügel, anderes Fahrwerk, habe dann hier in Deutschland am Nürburgring bei dem Langstreckenpokal angefangen, bin dann gewechselt in den Renault Europapokal. Das waren Renault 5 Fahrzeuge mit Mittelmotor und mit Heckantrieb. Ziemlich selten, hat es aber ja damals gegeben. Man hat früher gesagt, der hat so richtig dicke, breite Backen. Das war auch die Zeit, wo ich den Ayrton Senna kennengelernt habe. Dann bin ich gewechselt in die Formel 3, Formel 3000. Dann wurde ich...
Kann man zusammenfassen als inzwischen oder damals auch kleinere Formel 1 Wagen wahrscheinlich, ne? Oder kompaktere?
Ja, die Formel 3 hatte damals etwa um die 200 PS. Formel 3000 hatte schon um die 500 PS. Das war der Einstieg eigentlich in die Formel 1, fuhren auch damals mit den Ford Cosworth Motoren, die auch in der Formel 1 viele Jahrzehnte unterwegs waren. Und dann bin ich von einem aktiven Formel 1 Fahrer, den ich damals beim Fitnesstraining kennengelernt habe, der hat mich vorgeschlagen bei dem damaligen Motorsportchef Wolfgang Peter Flohr als BMW Werksfahrer. Der sagt, hör mal, du suchst doch noch einen gescheiten Fahrer. Ich habe da jemanden kennengelernt. Der spricht zwar nicht so schnell, wie er Auto fahren kann, ja, aber ist bestimmt eine Bereicherung. Und dann hat der Peter Flohr mich damals eingeladen und hat mich dann unbedingt kennenlernen wollen. Dann bin ich 1986, das war auch die Zeit, wo ich Formel 3000 gefahren bin, mein erstes 24-Stunden-Rennen für BMW gefahren in Spa-Francorchamps. Wir haben es gewonnen. Also ich sage extra wir, weil das Schnitzer-Team hier damals, ein ganz bekanntes BMW-Werksteam mit den beiden Fahrern Roberto Ravaglia und Dieter Quester. Wir drei haben das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Und von da an war ich 8 Jahre lang sehr schön bezahlter Werksfahrer bei BMW.
Okay, wir wollen da gleich noch in so ein paar Stationen ein bisschen tiefer eintauchen. Ich muss auch dazu sagen, mittlerweile ich würde schon sagen, mittlerweile, ich habe gar nicht mehr so die Ahnung von Autos. Ne? Also du kannst mir eigentlich erzählen, was du willst. Aber ich glaube, das ist ganz egal, weil mich interessiert das Rennfahren. Ich bin selber früher, bin ich mal Kart gefahren, haben wir gerade eben schon gesprochen. Aber was mich interessieren würde, ist, wenn wir jetzt von Langstreckenautos zum Beispiel sprechen, ne? Also da kann man ja vieles fahren. Da kann man Audi fahren, da kann man Porsche fahren, da kann man aber auch Maserati fahren. Wie unterscheiden sich diese Autos? Kannst du mit allen drei, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe, gleich schnell fahren, wenn du einsteigst? Bist du dann genauso schnell mit einem Porsche wie mit einem Maserati oder sind da Unterschiede?
Ja, das sind auf jeden Fall Unterschiede. Das heißt, heutzutage werden die Autos ja über eine BOP, also eine Einstufung, werden die angepasst. Mhm. Ja, dass verschiedene Fahrzeughersteller, wie zum Beispiel jetzt in der DTM, mit verschiedenen Fabrikaten unter einem Reglement, das heißt, die müssen alle Sechszylindermotoren fahren, mit einem gewissen Hubraum, mit einer Ansaugmöglichkeit versehen, die gleich ist oder die angepasst ist, um eben eine Leistungsgleichheit zu verschaffen. Das war zu der damaligen Zeit anders. Da gab es verschiedene Reglements. Das heißt, Fahrzeuge mit 4 Zylinder und einem großen Turbolader mit 6 Zylindern, ein Saugmotor, 4 Zylinder-Saugmotor. Es gab 8 Zylinder, es gab 12 Zylinder-Motore, war unterschiedlich. Aber es gab eine gewisse Basis. Ja? Okay. Und wo du gerade sagst, wo liegen die Unterschiede? Die liegen darin, dass man nicht sofort auf jedem Auto gleich schnell ist mit dem Fahrzeug, mit dem man erfolgreich unterwegs war. Weil wie im Pferdesport, ja, man muss sich erstmal dem Pferd dementsprechend anpassen, mit dem Pferd arbeiten, das Pferd kennenlernen und mit dem Pferd eine Einheit werden, ja. Und das ist eine Abstimmungsgeschichte.
Ja.
So. Und der Rennfahrer, der es schafft, sein Fahrzeug am besten abzustimmen, der hat auch die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug, vielleicht die schnellsten Runden zu drehen. Und so liegen die Unterschiede.
Okay. Wie ist es denn bei dir überhaupt dazu gekommen? Wie ist die Faszination fürs Rennfahren entstanden?
Ja, die Faszination fürs Rennfahren ist ziemlich spät entstanden. Also vom Pfadfinder eigentlich direkt ins Fahrzeug gestiegen. Das heißt, ich war immer eigentlich autoaffin, aber wie alle Jungs in meinem Alter. Ja, ich habe damals Autorennen hier besucht mit einigen Pfadfinderkollegen. Waren wir auf der Nordschleife des Nürburgrings. Und natürlich hat da mein Herz höher geschlagen, als ich die Rennboliden an mir vorbeifahren sah. Und ich dachte, Mensch, da möchtest du auch mal drin sitzen. Ja?
Aber angefangen hast du ja anders, ne? Also du hast eine Ausbildung gemacht, glaube ich, zum Gärtner.
Genau. Ich habe erst meine mittlere Reife gemacht, 1974. Dann bis 1976 meine Ausbildung in einer Baumschule. Mhm. War eine ziemlich harte Zeit. Und da habe ich gewusst, hey, machst du das jetzt ein Leben lang oder da versuchst du auf breiteren Füßen zu stehen? Danach habe ich ja mein Abitur nachgeholt, habe als Rettungsschwimmer gearbeitet. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Die Frage ist nur, wer hat wen gerettet? Darüber streiten wir uns heute noch, aber ganz angenehm. Und dann bin ich zum Autofahren gekommen. Und dann ist meine Leidenschaft irgendwann entfacht, als ich mein erstes Fahrertraining gemacht habe. Mein Vater hat gemeint, ich müsste ein Fahrertraining machen,
ja,
weil meine Fahrweise wird danach schreien.
Ja. Und ja, ich hab ja auch stehen, dass du mal Taxifahrer warst. Bist du auch Taxi so gefahren, wie du jetzt Rennwagen fährst?
Ja, nee, eigentlich nicht. Also ich bin im Straßenverkehr, muss ich sagen, bisher wenig aufgefallen.
Ja, und nicht mehr als andere auch.
Ja, ich muss sagen, ich habe immer noch eine weiße Weste in Flensburg.
Ah ja, ja. Sehr gut.
Ich fahre unfallfrei und habe durch meinen Rennsport eigentlich viel Respekt bekommen, was den Straßenverkehr angeht. Das heißt, ich habe viele Unfälle erlebt, aber die Unfälle möchte ich in einem normalen Straßenauto nie erleben. Und aus dem Grunde mehr Respekt vielleicht als andere, die wenig Unfälle auf der Rennstrecke hatten.
Wie ist das denn, wenn du zu einer Rennstrecke kommst? Du hast gerade gesagt, als du das erste Mal zugeschaut hast, haben dich die Boliden beeindruckt. Aber was ist dann, was ist das Erste, was du wahrnimmst? Also ich habe ja gerade auch schon mal gesagt, bei mir, ich bin früher Kart gefahren. Es ist immer noch so, dass wenn ich an so eine Strecke komme, so eine Kartstrecke alleine, eine ganz normale Kartbahn, dann ist das ein besonderes Gefühl. Dann sind die Geräusche toll, dann ist der Geruch toll, auch der Benzingeruch. Was ist es bei dir? Was ist das Erste, was du wahrnimmst, wenn du an eine Rennstrecke kommst?
Ja, wenn ich an die Rennstrecke komme, das Erste, was ich wahrnehme, ist natürlich die Möglichkeit, selber mit dem Fahrzeug auf der Rennstrecke unterwegs zu sein. Mhm. Und wenn ich auf der Rennstrecke bin, egal mit welchem Fahrzeug, dann versuchen einfach das 100%-Limit vom Fahrer und vom Fahrzeug auszuloten. Und diese Faszination und der Adrenalinspiegel, Rennen zu fahren, an den Start zu gehen, ja, das Fahrzeug zu verbessern, den Fahrer zu verbessern, ja, das macht dir das aus, was mich am Rennfahren fasziniert. Und diese Adrenalinausschüttung macht süchtig.
Das klingt auch extrem leidenschaftlich. Was entgegnest du dann Leuten, die, das habe ich auch schon ein paar Mal vernommen, die dann sagen, ey, aber du fährst doch nur stundenlang im Kreis.
Ja, das hört sich ja so an, aber ein Pferd mit seinem Reiter reitet auch nur permanent in einem Parcours. Mhm. Ja? Und die Rennstrecken, es gibt Kreise, die heißen Oval, und es gibt richtige Rennstrecken. Und wer mal auf der Nordschleife des Nürburgrings war, inklusive der Grand Prix-Strecke, ja, der hat eine Rennstrecke von 25 Kilometern vor sich. Und jede Rennstrecke, ob hier Monaco, ob die Straßenkurse von Macau, Rennstrecken in Amerika, in Asien, in Afrika, in Europa, ja, haben alle ein besonderes Geheimnis. Und dieses Geheimnis herauszufinden, um dann besonders schnell im Kreis, in Anführungsstrichen, hier zu fahren, auf der Rennstrecke hier zu fahren, macht's aus.
Schaust du Rennen dann aus einer anderen Perspektive? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Monaco bleiben, was du gerade erwähnt hast. Die meisten Leute werden es kennen vom Formel-1-Rennen. So, und da heißt es dann heutzutage, puh, ist Monaco noch zeitgemäß, da wird ja nie überholt. Schaust du das aus einer anderen Perspektive und siehst dann, mit welcher Riesengeschwindigkeit die dann super eng an diesen Mauern vorbeifahren und schaust gar nicht so aufs Überholen?
Ja gut, ich meine, wir haben früher schon in Monaco überholt. Ich bin 6-mal Monaco gefahren, im Renault-Pokal und im Porsche Supercup, den ich auch als erster Porsche Supercup-Fahrer 93 Jahre gewonnen habe, inklusive ja Monaco, waren die Rennstrecken dementsprechend unterschiedlich. Einmal Straßenkurse und richtige Rennstrecken. Und natürlich schaue ich das anders. Heutzutage kommt es darauf an, im Training eine freie Runde zu haben, um möglichst weit vorne zu stehen. Das Überholen in Monaco ist heute mit den großen Formel-1-Autos, und die haben ja an Größe wirklich zugenommen. Wenn man Formel-1-Autos sieht vor 20, 30 Jahren, die sind wesentlich kleiner und kompakter als die Formel-1-Autos heute. Das ist schade, ja, weil ich glaube, jeder Rennfahrer, der genießt es auch, wenn er nicht an Nummer-1-Position fährt, Fahrer, die vor ihm fahren, zu überholen. Mhm. Jedes Überholmanöver ja ist, da zeigt man im Inneren die Faust und sagt, yeah. Ja, Monaco ist zeitgemäß, was die Sicherheit angeht, ist nicht mehr zeitgemäß, was fairen Motorsport angeht. Das heißt, wo auch Fahrer die Möglichkeit haben, sich noch nach vorne zu arbeiten.
Was machst du denn lieber, überholen oder verteidigen?
Beides. Also verteidigen ist eigentlich schwieriger. Weil der überholen will, ist dann meistens schneller. Mhm. Ja? Und überholen ist von der Psyche her angenehmer, weil man den Fahrer vor sich beobachtet und dann irgendwann mal herausfindet, wo die beste Gelegenheit ist, ihn zu überholen. Das heißt, sich einen Fahrer zurechtzulegen, ist angenehmer, als von einem Fahrer im Rückspiegel bedrängt zu werden.
Jetzt haben wir gerade über Formel 1 gesprochen als Beispiel, aber das ist ja extrem schwierig, dahin zu kommen. Das schaffen ja nur, weiß ich nicht, die Allerbesten, vielleicht ist auch ein bisschen Glück mit dabei, aber wie wird man Rennfahrer? Ist es Durchhaltevermögen, harte Arbeit, aber wahrscheinlich auch Geld, oder?
Es ist einmal Durchhaltevermögen, weil nicht jede Rennsaison hier läuft gleich. Das ist in anderen Sportarten auch so. dann ist es die Willenskraft, etwas erreichen zu wollen, und dann ist es Geld.
Und wie viel Druck ist es, weil man kann es ja vielleicht so zusammenfassen, du musst schnell sein, und wenn du nicht schnell bist, bist du unter Umständen raus. Oder sehe ich das falsch?
Wir hatten zum Beispiel, als ich BMW-Werksfahrer war, in der Anfangszeit waren 16 BMW-Werksfahrer
ja.
in denselben Autos, damals BMW M3, Gruppe A, der bekannte E30, der auch in der DTM fuhr, Tourenwagen-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Es waren alles gestandene Fahrer, auch damalige Formel-1-Rennfahrer, wie der Christian Danner, Roland Ratzenberger, Ivania Capelli, Emmanuel Pirro. Ja? Da war der Druck schon enorm, weil die Saison fängt an, vielleicht im April, hört auf im Oktober oder im November, wenn man noch in Asien fährt zum Beispiel. Und die Vertragsverlängerung finden statt im August. Ja, das heißt, man muss sich von April bis Juni, Juli, muss man sich so positionieren, dass man eine gute Vertragsbasis hat oder eine gute Vertragsverhandlung führen kann für das kommende Jahr.
Geld hatten wir dann gerade angesprochen, das können wir ja nicht außer Acht lassen. Dort ist da auch nee. Ein bisschen Glück, dass du gefördert wurdest, oder?
Absolut richtig. Ich hatte wirklich großes Glück, dass ich in meinem Bekanntenkreis jemanden kennengelernt habe, dessen Mutter mich damals über ihre Gesellschafterfunktion und über ihren Reichtum, so muss man das sagen, über 3 Jahre gefördert hat.
Jetzt haben wir gerade ein paar Eigenschaften genannt. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen muss als Rennfahrer?
Ja, erstens das richtige Popometer. Ja, ohne ja das Gefühl für ein Auto, für die Entwicklung eines Rennfahrzeuges, ja, und mit dem Rennfahrzeug eins zu werden, funktioniert es nicht.
Das kann man also auch nicht lernen. Das kann man vielleicht höchstens weiterentwickeln, aber das Gefühl hat man einfach, oder?
Genauso wie du es sagst. Das kennst du ja wahrscheinlich auch von deinem Kartfahren. wenn du einfach nicht diesen Popometer hast, dann macht es dir Spaß, aber dann solltest du anderen nicht im Weg rumstehen. Und das Zweite ist Fitness. Mhm. Absolute Fitness, weil wenn du 24-Stunden-Rennen fährst, ich bin 31 24-Stunden-Rennen gefahren, ja, natürlich zu dritt und heutzutage meistens ja zu viert, da muss die Konzentration bis zum Schluss halten. Und das hat nur mit Fitness ja zu tun. Ich habe damals in Fahrzeugen gesessen mit über 60 Grad Innenraumtemperatur. Boah. Wenn du da nicht absolut vorbereitet warst, ja, dann hast du Fehler gemacht. Und wenn du Fehler machst, verlierst du. Und wenn du verlierst, dann ist deine Rennfahrerkarriere ziemlich schnell zu Ende.
Du fährst ja heute noch Rennen. Wie hältst du dich denn dann fit? Was machst du? Gehst du ins Fitnessstudio oder wie trainierst du deine Konzentration auch?
Ja, Fitnessstudio ist nicht so mein Ding. Das heißt, ich trainiere viel zu Hause. Mhm. Das heißt, Liegestützen, Bauchmuskulatur, Rumpfmuskulatur, Halsmuskulatur, viel Fahrradfahren, viel Walken, einfach sich viel bewegen. Ich habe natürlich früher intensiver Sport getrieben, aber ich kann von meiner Grundfitness, die ich über Jahrzehnte mir antrainiert habe, heute noch sehr, sehr gut leben und die auch noch auf einem gewissen Niveau halten, welches ich brauche.
Okay, dann bleiben wir nochmal bei einer Eigenschaft. Wie geduldig sind denn Rennfahrer?
Sind ungeduldig.
Habe ich mir fast gedacht.
Ja, klar. Das gehört dazu. Das heißt, man will permanent das Allerbeste geben, man will permanent der Beste sein. Man möchte permanent im Auto sitzen. Das ist die eine Ungeduld. Und natürlich, das, was mit Ungeduld auch manchmal zu tun hat, ist die Unzufriedenheit mit sich selber oder über andere, wenn man Unfälle hatte, wenn man glaubt, andere wären schuld, vielleicht waren die ja auch schuld, dann kann man auch mal explodieren. Also ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch, aber manchmal kam es auch vor, dass ich dann auch einmal plötzlich, wenn das Niveau überschritten war, welches mich als ausgeglichenen Mensch kennzeichnet, dann kam auch die Explosion.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, bei dem Michael Schumacher. Der Michael Schumacher hat mich mal in der DTM in seinen ganz jungen Jahren, hat er mich am Nürburgring abgeschossen. Ja? Und ich habe ihn im Auto verfolgt und habe zurückgekeilt. Und nachdem wir hinterher aus dem Auto waren, habe ich ihn am Schlawittchen gehabt, ja, und habe auf ihn eingeschimpft.
Und wie geht's dann ab? Wie ist dann die Reaktion? Man kennt es von Michael Schumacher auch selber, man kennt es aus seinen frühen Formel-1-Zeiten, wie er dann McLaren war es, glaube ich, und Mercedes in die Box gegangen ist und David Coulthard, glaube ich, in Spa an den Kragen wollte.
Ne? Ja. Wo der David Coulthard ihn im Regen das Vorderrad abgefahren hat. Ja, genau, ich erinnere mich ganz gut. Er hat es ertragen. Ja? Er hatte zu der damaligen Zeit Respekt vor uns älteren Rennfahrern. Er hat es ertragen, hat aber in Interviews dann auch zurückgekeilt.
Ja, aber dann lass uns doch irgendwie bei dem Thema bleiben. Wie ist das denn überhaupt im Fahrerlager? Wie war es früher, wie ist es heute? Entstehen da Freundschaften oder ist das so, dass jeder Einzelne ein Konkurrent ist? Und 24-Stunden-Rennen, hast du gerade schon bewusst gesagt, da ist man als Team. Aber du bist ja auch Einzelrennen gefahren oder auch Formel 3000 gefahren. Wie ist das da? Ist man da mit seinem Teamkollegen gut? Ist man da befreundet oder ist das der erste und der größte Konkurrent?
Es ist der erste und der größte Konkurrent. Mhm. Das heißt, wenn man beim 24-Stunden-Rennen zu dritt, zu viert in einem Auto sitzt, möchte man immer der Schnellste sein. Ja? Derjenige sein, der am besten aus der Boxenkasse rausfährt, derjenige sein, der am wenigsten Zeit beim Überholen verliert und so weiter. Der Rennsport ist ein Einzelsport. Aber man muss manchmal wirklich fähig sein, sich einem großen, also einem Einsatzteam, den anderen Fahrern gegenüber anzupassen. Mhm. Und ohne das Team, inklusive der anderen Fahrer, jetzt mal beim 24-Stunden-Rennen. Aber ohne das Einsatzteam würde ein Rennfahrer auch nicht erfolgreich sein. Also insofern, habe immer versucht, mit meinen Mechanikern, mit meinen Technikern, mit meinen Ingenieuren das allerbeste Verhältnis zu pflegen. Weil umgekehrt, wenn die einen nicht mögen, ist es auch nicht gut.
Das glaube ich. Nehmen wir uns mal mit in dem Moment. Wenn du im Auto sitzt, vielleicht in der Startaufstellung, erste Reihe, und dann kommen die roten Ampeln, meistens sind es ja mehrere, vier oder fünf oder sowas, die dann nach und nach angehen, ein rotes Licht, das nächste rote Licht, das nächste rote Licht. Und dann sind alle rot und dann dauert es, weiß nicht, vielleicht im Auto eine Millisekunde oder auch ewig, bis das Licht ausgeht. Was fühlst du in diesem Moment? Was geht da in dir vor?
Ja, also mittlerweile ist es ja so, dass das alles relativ im Unterbewusstsein abläuft, weil man es eben schon so oft erlebt hat. Aber es ist immer wieder mit sehr viel Adrenalin versehen. Das heißt, man ist schon ja nervös, man ist sehr angespannt, man ist fokussiert, man spürt den Adrenalinausstoß. Der muss auch sein. Ja? Und dann die schönste Zeit ist, wenn man in der Startaufstellung steht, zum Beispiel in der ersten Startreihe, dann kommt irgendwann das Schild 5 Minuten bis zum Start. Dann kommt das Schild 3 Minuten. Da müssen alle Mechaniker, alle Zuschauer raus. Dann kommt das Schild 1 Minute. Da muss auch der Mechaniker raus, der noch am Auto ist. Und dann ist man endlich für sich komplett allein. Ja? Man spürt seinen eigenen Herzschlag. Ja? Trotzdem man eigentlich in dem Moment nichts tut. Ja, man sitzt nur. So, und dann kommt die Einführungsrunde. Und in dem Moment, wo das Auto läuft, wo das Auto rollt, in der Einführungsrunde ist ja noch kein Rennen, sondern werden die Räder nochmal warm gefahren. Und dann geht es eigentlich in Schneckengeschwindigkeit geht's wieder zurück in die Startaufstellung. Und dann kommt der eigentliche Prozess der Ampel 4, 3, 2, 1, grünes Licht. Sobald das Auto rollt in der Einführungsrunde, werde ich als Fahrer ruhig. Eigentlich viel zu ruhig, ja. Ich spüre meinen Herzschlag nicht mehr. Ich bin voll konzentriert. Ich bin wirklich total abgeschirmt und konzentriere mich bloß noch auf das Wesentliche, nämlich auf den Start. Ja, und dann kommt die Startphase, dann von Rot auf Grün und dann muss alles passen. Ja, dann musst du die richtige Reaktionszeit haben. Du musst in der richtigen Drehzahl sein. Ja, Man muss versuchen, dann auch entweder sich zu verteidigen, wenn man in der ersten Startreihe steht, oder man muss versuchen, aus der fünften Startreihe schon beim Start bis zur ersten Kurve ein, zwei, drei Plätze gut zu machen. Und ja, das ist eine irrsinnige Anspannung, eine irrsinnige Faszination. Ja, und man kann sich das gar nicht vorstellen, in welchem psychischen und physischen Grenzbereich man da ist.
Und dann kommt ja noch dazu, dann fährst du und heutzutage hat man ja dann den Ingenieur auf dem Ohr, aber es gab es ja damals auch nicht, da werden dann so Tafeln rausgehangen. Ich frage mich immer, wie man bei so einer Geschwindigkeit auf einer geraden 300 km/h, wie man dann noch die Ruhe oder die Zeit hat, wenn einem noch der Konkurrent im Nacken sitzt, der vielleicht gerade aus dem Windschatten ansetzt zum Überholen und dann musst du noch eine Tafel lesen oder was?
Also auch eine Voraussetzung, man braucht sehr gute Augen. Mhm. Ja. Oder eine passende Brille. Ja, das ist schon schwierig. Man muss genau wissen, wo die Mechaniker steht oder der Mechaniker steht oder das Teammitglied steht, welches die Tafel raushält. Dann muss die Tafel irgendwo anders aussehen als eine andere Tafel. Was weiß ich, mit phosphorierenden unterschiedlichen Farben versehen. Ja. Ja. Aber man weiß schon ja genau, wo die Tafel rausgehalten wird. Als ich das erste Mal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gefahren habe, 1984, da wurde die Tafel am anderen Ende der Strecke rausgehalten. Also man kam an Start und Ziel vorbei.
Ja.
Und dann wurde dem Teammitglied, was 5-6 Kilometer weiter entfernt gestanden hat, mitgeteilt, was man dem Fahrer mitteilen wollte.
Okay.
Nämlich Vorsprung, Rundzeit oder an welcher Platzierung man gerade ist. Mhm. Also da musste man noch mal 2 Minuten warten, bevor man dann die Informationen bekommen hat, eigentlich von der Runde davor.
Okay, verstehe. Krass. Mhm. Jetzt haben wir gerade schon mal über Unfälle gesprochen.
Ja.
Angst ist wahrscheinlich fehl am Platz, wenn man ins Auto einsteigt. Aber war sie am Anfang trotzdem da, dass du irgendwie auf eine Strecke gehst? Du hast den Druck, du musst schnell sein, du willst schnell sein. Du hast es eben selber gesagt, man will das Auto bis ans absolute Limit ausreizen. Hat man da Angst vor einem Unfall?
Ja, also das muss ich schon sagen. Also eine gewisse Angst ist auch gesund.
Mhm.
Wenn man komplett ohne Angst diesen Sport ja betreibt, dann wird es gefährlich. Aber ich glaube, die Angst, die versteht man jetzt falsch. Es ist einen großen Respekt, den man hat vor Geschwindigkeit, auch den Respekt vor anderen Mitfahrern, ja, und den Respekt vor den hohen Kurvengeschwindigkeiten etc. etc. Im jungen Rennfahreralter, da ist man relativ unverbraucht. Da hat man noch keine schlimmen Situationen erlebt. Je älter man wird, desto mehr Unfälle erlebt man natürlich auch im Rennsport. Entweder eigene Unfälle oder andere, die nicht so gut ausgehen. Und dann wirst du im Alter immer ein klein bisschen vorsichtiger.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, warum man zum richtigen Zeitpunkt mit dem Profisport aufhören sollte.
Du bist aber nochmal wiedergekommen, da sprechen wir gleich drüber. Bleiben wir beim Thema Unfall, weil mindestens einen sehr schweren Unfall hast du auch schon mal. Vielleicht kannst du uns davon nochmal erzählen.
Ja, ich hatte natürlich mehrere schwere Unfälle, aber ein Unfall, der, sagen wir mal, von der Psyche her hängen geblieben ist, das war in Australien. Da ist mir ein Vorderrad geplatzt, mhm. Ein Ventil ist abgerissen. Ich bin an die Streckenbegrenzung gekommen, bin an der Mauer entlang geschlittert und auf eine Mauer, die die Strecke abgesperrt hat. Vor dieser Mauer sollte man nämlich auf eine andere Rennstrecke fahren. Das waren in Australien praktisch 2 Rennstrecken, die miteinander verbunden wurden. Und ich bin vor eine Betonwand bin ich drauf losgeschossen und nur weil ein Teilnehmer, der eben vor der Betonwand auf die andere Rennstrecke dann gewechselt ist, den habe ich hinten hinter der Hinterachse ja getroffen, der hat mich umgedreht und so bin ich Gott sei Dank rückwärts in die Betonwand gefahren und man kann sich das kaum vorstellen, die Hinterachse war direkt hinter meinem Rücksitz. Ja, so hat sich gestaucht. Mhm. Ich hatte Halswirbelsäulenverletzungen. Hatte eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Ich kann mich aber noch an jeden Moment erinnern. Und das hatte schon seine Wirkung.
Wie bist du dann damit umgegangen in den nächsten Tagen, Wochen?
Oder so schnell wie möglich wieder ins Auto setzen. Ja, und auch versuchen, zu Hause der Familie nicht viel davon zu erzählen. Aber es kommt natürlich auch im Schlaf oder beim Einschlafen immer mal wieder vor, dass man diese Situation nochmal erlebt und diese wenigen 4, 5 Sekunden vom Einschlag mit dem Vorderrad bis zum Aufprall in die Mauer kommt einem vor wie eine Minute. Ja, das geht hinterher wie im Zeitlupentempo, spielt sich das nochmal ab. Und das muss man versuchen abzulegen. Man muss einfach versuchen, mit dieser Situation so umzugehen, dass man daraus Erfahrungen für sich zieht, die gegebenenfalls einiges in Zukunft versucht zu verhindern.
Das ist, glaube ich, ein Rat, den man auf alles im Leben anwenden kann, aber glaube ich auch. Oder aufs Einfachste runtergebrochen, man erinnert sich im Sportunterricht, wenn man da mal irgendwie, weiß ich nicht, beim Hochsprung oder so irgendwo gegenknallt, dass man am besten es sofort macht, damit man keine Angst entwickelt. Ne? Oder halt den Respekt, wie du es eben erklärt hast, behält, aber nicht irgendwie zittert und es nicht mehr machen kann. Ne?
Wie du sagst, so wie im richtigen Leben. Ja. Egal in welchem Beruf, in welchem Sport. Man ist am Anfang unverbraucht und hinterher hat man auch mal Situationen, die einen an die Grenze bringen oder sogar über die Grenze hinaus zu negativen Erlebnissen bringen. Und aus diesen Erfahrungen wird man eigentlich sogar noch besser. Mhm. Aus Erfahrung, sagt schon meine Großmutter, wird man klug. Ja, aber in unserem Sport ist es so, wenn man zu viele schlimme Erfahrungen hatte, wird man hinterher, ist man nicht mehr unverbraucht, man wird vorsichtig und diese Vorsichtigkeit führt dazu, dass man einige Zehntel an Rundenzeiten dann vermissen lässt.
Und das kann schon ausschlaggebend sein, ne?
Absolut.
Dann gehen wir nochmal rein, ein bisschen nach vorne in deiner Karriere. Wann hast du denn dann zum ersten Mal so richtig gutes Geld verdient mit dem Rennfahren?
Also Geld verdient habe ich im Pokal, in dem Renault-Pokal im Rahmen der Formel 1. Da durfte ich nämlich schon, ich hatte schon einen Hauptsponsor, durfte ich das Preisgeld behalten. Wenn ich Preisgeld in einer gewissen Höhe gewonnen habe, konnte ich in einer Pension schlafen. Wenn es weniger war, habe ich in meinem Auto geschlafen.
Okay.
Ja. Und das erste richtige Geld habe ich eigentlich verdient als BMW-Werksfahrer.
Und da habe ich gelesen, der erste richtig große Verdienst, der ist dann auch sehr schnell wieder ausgegeben worden. Ist das richtig?
Ja, du hast dich sehr gut informiert.
Na klar.
Ich bin damals, als ich meinen ersten BMW-Werksvertrag unterschrieben habe, war das eine 6-stellige Summe. Mhm. Ich bin nach Hause gekommen zu meiner Frau und habe gesagt, wir sind reich. Und all das, was wir uns in all den Jahren nicht erlauben konnten, haben wir nachgeholt. Eine andere Wohnung, eine schönere Einrichtung, ein neuer Fernsehapparat, ein Auto für die Familie. Damals war meine Tochter gerade ja geboren, mein Sohn Marius später unterwegs. Und wir haben einen schönen Urlaub verbracht. Uns ging's richtig gut. So, und ein Jahr später ist der Vertrag sogar noch mal höher ausgefallen, was das Vertragsvolumen angeht. Aber dann kam das Finanzamt und hat aus dem ersten Jahr und die Vorauszahlung für das zweite Jahr schon hier kassieren wollen. Und da musste ich auf einmal wieder anfangen zu sparen. Und auch da hat sich die Erfahrung ausgeteilt. Ja,
ja.
Das heißt, das ist mir nicht mehr passiert.
Ja. Ich kenne das auch. Im kleineren Rahmen ist es nicht ganz 6-stellig bei mir, aber auch da kam das Finanzamt irgendwann und man als junger Radiomensch-Redakteur fährt man da auch aus allen Wolken. Mhm. Aber bei dir hat es alles sehr gut geklappt. 24-Stunden-Rennen hast du gewonnen, haben wir gerade schon angesprochen. Du bist DTM gefahren, Formel 3000. Alles mega krasse Leistungen. Hast du denn alles erreicht, was du erreichen wolltest? Oder war dann doch irgendwann mal das große Ziel da, länger DTM zu fahren, vielleicht wirklich Formel 1 zu fahren? Oder ja, wie blickst du da auf deine Karriere zurück? Wie oft hast du das 24-Stunden-Rennen gewonnen?
Viermal,
das ist ja schon Wahnsinn.
Und ich war 13 Mal auf dem Podium.
Ja.
Ja. Okay, die Frage war, habe ich alles erreicht?
Genau.
Ich glaube, dass wenn man im Nachhinein zurückblickt, hat man nicht alles erreicht, was man erreichen wollte. Weil man Fehler gemacht hat, sich vielleicht zu einem Zeitpunkt für einen gewissen Hersteller zu entscheiden. Ja? Und wenn man sich entschieden hat, dann könnte die Entscheidung nicht mehr rückgängiger gemacht werden. Da muss man auch heute noch zu der Entscheidung stehen. Aber ich glaube, dass meine Rennfahrerkarriere hätte schlechter verlaufen können. Und es hätte auch vielleicht sogar noch besser laufen können, wenn ich Entscheidungen anders getroffen hätte. Aber mit dem, was ich an Rennen gefahren habe, in Meisterschaften gefahren bin und was ich erreicht habe, kann ich durchaus zufrieden sein, weil ich habe mit 22 Jahren erst angefangen. Ja, da sind heute die Rennfahrer, wenn die einsteigen, schon viel zu alt mit 22. Das kann man ja wirklich sagen. Und insofern, ich bin mit meinem Leben und mit meinem Rennsport äußerst ja zufrieden. Vor allen Dingen aus dem Grunde, weil ich es heute noch mit 67 Jahren umsetzen kann und heute noch Rennen gewinnen kann. Und das ist für mich in der späten Rennfahrerzeit ein großes Glück.
Finde ich auch. Und ich finde es weiterhin alles super, super spannend, was du erlebt hast. Und dementsprechend würde ich sagen, sprechen wir doch mal über ein paar Erlebnisse aus der langen Zeit. Wer sind denn so für dich die wichtigsten Weggefährten?
Ja, also einmal ein Vorbild war immer für mich der Ayrton Senna.
Ja.
Das muss ich klar sagen. Die wichtigsten Weggefährten waren natürlich einmal meine Eltern, meine Familie. Mhm. Aber im Rennsport jetzt muss ich sagen, ohne meine Frau, die mir den Rücken freigehalten hat in all den Jahrzehnten, hätte ich das, was ich erreicht habe, nicht erreichen können. Weggefährten im Rennsport war einmal der Johnny Cecotto, früherer Motorradweltmeister. Der war jetzt kein Vorbild, sondern der hatte vorbildliche Eigenschaften. Und man muss sich auch immer an Männern oder an Personen orientieren, die schon mal besser waren als man selber. Ja? Und da hatte ich einige Weggefährte, von denen ich einiges ja gelernt habe. Und das ist Johnny Cecotto, das ist der Gerhard Berger, das ist der Niki Lauda, das ist der Christian Danner, ja, mit dem ich heute noch sehr eng befreundet bin. Und das sind Weggefährte, die im Rennsport für mich wichtig waren. Und natürlich auch der Wolfgang Peter Flohr, der mir als damaliger Rennleiter von BMW überhaupt den Weg in den Profisport geebnet hat. Der hat an mich geglaubt. Ja, und aus dem Grunde sitze ich heute hier.
Okay, Christian Danner kennt man ja auch zum Beispiel auch wieder von Formel-1-Übertragungen bei RTL. Lange Zeit hat er Experte gewesen, das auch echt super gemacht immer. Ein weiterer Name, dem du schon öfters begegnet bist, der auch vielen im Begriff sein müsste, ist Bernd Mailänder, der heute noch das Safety Car fährt in der Formel 1, das heißt immer zum Beispiel beim Unfall auf die Strecke kommt. Wie ist da die Verbindung?
Die ist heute noch exzellent. Der Bernd Mailänder, mit dem bin ich damals Porsche Carrera Cup gefahren, in der Saison, wo ich den Super Cup gewonnen habe. Auch parallel den Porsche Carrera Cup gefahren bin. Den hätte ich auch gewinnen können, wenn es nicht eine Überschneidung ja gegeben hätte. Aber Bernd Mailänder war damals ein junger Nachwuchsfahrer, der ist 10 Jahre jünger, ja, müsste jetzt Mitte, Ende 50 sein. Und mit dem Bernd Mailänder habe ich sehr viele Tage, sehr viele Stunden damals im Rennsport verbracht. Man hat sich dann natürlich in all den Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Motorsport auseinander gelebt. Aber immer, wenn wir uns sehen, und das passiert im Schnitt alle 2 Jahre, dann fallen wir uns in die Arme und haben viel zu erzählen. Und wir gehen aufeinander zu und behandeln uns, als ob wir uns erst vor ein paar Tagen hier gesehen hätten.
Ah ja, sehr schön. Wie ist denn aber das Leben in der Boxengasse oder im Fahrerlager? Ich habe tatsächlich bei dir auf deinem Instagram-Account ein Foto gesehen, wie du bei dem, im Wohnmobil, was du da gerade schon erwähnt hast, sitzt, mit einem schönen Frühstück. Wie ist da so der Alltag oder wie sind die Geschichten? Sitzt man dann immer zusammen, isst was, macht sich da selber was oder man kennt vielleicht noch diesen abwertenden Begriff vom Boxenluder, was es vielleicht früher mal gab. Nimm uns mal mit in so ein Fahrerlager, wie läuft's da ab?
Ja, das sind heute die Grid-Girls, ne?
Genau.
Früher waren es die Boxenluder. Und das ist natürlich immer so eine schöne Geschichte, die verbunden wird, dass Rennfahrer mit Boxenludern oder Grid-Girls und Frauen allgemein genauso viel zu tun haben wie mit ihren eigenen Rennfahrzeugen. Ist schön, dass es die Geschichten gibt, die will ich auch gar nicht kaputt machen, ja, weil davon hat der Motorsport jahrzehntelang gelebt mit diesem Mythos. Ja, das sieht aber heute so aus, dass im historischen Fahrerlager wirklich der Rennsport noch so gepflegt wird wie vor 30, 40, 50, 60 Jahren. Mhm. Das heißt, dass die Rennfahrer nicht abgeschottet sind, man als Zuschauer überall hin kann. Man die Rennfahrer, die Autos, wie das früher der Fall war, auch anfassen kann. Natürlich anfassen.
Nicht nur, reinsetzen und losfahren.
Ja, genau. Und den Rennfahrer auch nur da anfassen, wo er es haben möchte. Ja.
Ja.
Aber das ist Rennsport so, wie er früher war. Mhm. Man sitzt abends zusammen beim Bier, bei einer Wurst. Ja. Natürlich, man achtet darauf, dass man auch halbwegs hier gesund ist. Aber eine Grillwurst am Abend, die kann keiner irgendwo ablehnen. Ich habe immer sehr gesund eigentlich in all den Jahrzehnten auch mich ernährt. Ob's Frühstück, Mittagessen eigentlich eher weniger, nur was Leichtes, Salate. Und heutzutage, da genießt man das, dass man abends noch ein Bier trinkt. Das war früher nicht möglich. Dass man eine Grillwurst isst, ja, und dass man mit seinen Mitstreitern, mit seinen Weggefährten zusammensitzt, über alte Zeiten redet, über die heutigen Zeiten redet und sich auf den morgigen Tag freut, wo wieder richtig Rennen gefahren wird, ohne dass man jetzt den anderen aus Freundschaft oder aus Respekt vorbeiwinkt. Da sieht jeder zu, dass er vorne fährt, ja.
Ja, das verliert man nicht, ne?
Nein. Und da sitzt man auch mit seinem Einsatzteam.
Ja.
Da sitzt man noch tagsüber zusammen und bespricht wirklich, was zu besprechen ist. Ein Auto besser machen, sich vorbereiten auf das Rennen, wie viel Sprit brauchen wir, wie viel Reserve muss noch vielleicht drin sein, falls man mal sich um 1, 2, 3 Liter vertut. Ja. Mit welchen Reifen fährt man? Wie ist der Reifenluftdruck? Und so weiter und so weiter und so weiter.
Hattest du dann früher auch immer deine ganze Familie mit im Gepäck oder sind das so ein bisschen die Schattenseiten da von dem Leben, dass man viel unterwegs ist und von Rennstrecke zu Rennstrecke und von Land zu Land fährt?
Also es ist immer schön, wenn man Menschen um sich hat, ja, mit denen man sehr vertraut ist. Aber als Rennfahrer und da bin ich auch froh, dass meine Frau da nie drauf bestanden hat, ja, dabei zu sein, muss man fokussiert sein auf das, was man macht, auch auf das, was man machen möchte. Und wenn jetzt einer sagt, wann fahren wir denn ins Hotel? Ja? Oder wie lange bist du denn noch in der Besprechung? Mhm. Wenn man morgens früh auf jemanden warten muss, man möchte pünktlich im Fahrerlager sein oder überpünktlich oder noch eine halbe Stunde früher. Man muss auf einen Partner und eine Partnerin warten, weil die noch nicht so weit ist, weil die sich noch vorbereiten muss, ja, schminken, was weiß ich was. Als Rennfahrer, als Sportler muss man total fokussiert sein. Und da darf einem auch der Partner, die Partnerin oder jemand anderer nicht im Weg stehen.
Okay, dann hattest du eine lange Karriere, hast eine Pause gemacht, bist dann 2010, korrigiere mich gleich, wenn es falsch ist, mit 52 Jahren nochmal zurückgekommen. Das kennen wir auch am berühmtesten oder mitberühmtesten Beispiel Michael Schumacher, der ja auch nochmal ein Comeback gegeben hat in der Formel 1. Du bist Maserati gefahren. Mittlerweile bist du aktiv mit deiner eigenen Agentur. Heger Sport heißt die. Da seid ihr im Porsche Supercup und ich glaube auch Carrera Cup aktiv. Und du bist erst letztens noch diese sogenannten Oldie-Rennen gefahren. Hast da auch direkt letztens noch gewonnen und abgeräumt. Warum bist du nicht satt? Warum tust du dir das noch an, in Anführungsstrichen?
Das hält mich frisch, das hält mich fit. Ich arbeite mit jungen Menschen zusammen, was ich auch unglaublich mag. Ich kann im Rennauto sitzen. Ja, ich kann anderen was vermitteln. Ich kann Erfahrungen weitergeben, ohne dass ich das jemandem aufdrängen möchte. Aber wenn man heute noch aktiv im Rennsport ist und erfolgreich ist, egal in welcher Serie, dann kommen auch immer noch viele Nachwuchsfahrer und sagen, hör mal, kannst du mir dann noch den einen oder anderen Ratschlag geben? Und ich habe meinen eigenen Anspruch. Den muss ich natürlich immer altersgemäß anpassen. Aber wenn ich diesem Anspruch nicht mehr entspreche, höre ich auf.
Es gibt ja auch eine schöne Geschichte dazu von aus dem Jahr 2010, wenn ich richtig informiert bin oder das recherchiert habe, bist du ja dann einfach mal Testfahrten gefahren in den Maserati, es hat geregnet und du warst direkt schneller als alle anderen.
Ja, das stimmt. Aber man darf jetzt nicht glauben, ich wäre schneller gewesen als alle anderen, sondern die anderen haben sich im Regen auf der Strecke von Monza mit dem 12-Zylinder Maserati, der vorbereitet wurde für ein anderes Reglement, die haben sich im Regen nicht getraut. Mhm. Weil ein Jahr vorher konnte man mit diesen Fahrzeugen, die direkt von der Weltmeister, vom Weltmeisterschaftsstatus unter der Formel 1 angesiedelt sind, die fuhren mit Traktionskontrolle. Ja, das heißt, im Regen zum Beispiel hatte man keine durchdrehenden Räder, ja, und hatte so maximale Kontrolle auch über die Beschleunigungsphase und das Auto ist nicht so schnell ausgebrochen. Das heißt, übersteuert mit dem Heck nach außen weggerutscht. Und die Fahrzeuge hatten ein ABS, Antiblockiersystem. Mhm. Und in dem Jahre 2010 waren diese elektronischen Hilfsmittel nicht mehr erlaubt. Und die ersten Erprobungsfahrten, die ersten Testfahrten waren in Portimão, das war nicht Monza, das war Portimão in Portugal, im strömenden Regen. Und haben alle Fahrer, alle Profis damals darauf gewartet, dass die Strecke trocken wurde. Und es war gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch mal in den Rennsport einsteige, in den Profisport. Sondern der Michael Bartels, der damals dieses Team geleitet hat, der hat gesagt, Alfred, wo du schon mal hier bist, du hast deine Rennfahrersachen dabei, die anderen wollen nicht fahren, fahr mal vorsichtig einige Runden, damit wir wenigstens schon mal so ein bisschen auslesen können. Damals war natürlich auch schon das Auslesen aller Fahrdaten möglich. Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin 5 Runden gefahren, habe einiges übers Auto gesagt und dann weitere 5 Runden und dann kam ich ins Rennfieber rein. Dann habe ich gespürt, wo das Limit des Fahrzeuges war, habe es ausgelotet, habe versucht, noch andere, bessere Ideallinien herzufahren, später zu bremsen und bin richtig wieder in den Flow gekommen. Ja, und war auf einmal der Schnellste auf der Strecke. Ja, und dann kamen dann, wie gesagt, Gespräche im Laufe der kommenden 2 Tage, die damals noch angestanden haben, zustande. Mensch, probier's doch noch mal. Das sieht ja so gut aus und ich habe es gemacht.
Was dazu vielleicht ein kleines bisschen passt, ist, hast du den Brad Pitt Formel 1 Film gesehen, der neulich ins Kino gekommen ist?
Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe aber von dem Film gehört. Bin jetzt nicht so ein Fan von den Filmen, weil ich habe schon viele Filme ja gesehen, die an dem realen Rennsport ein bisschen vorbeigehen. Übrigens ein ganz bekannter Filmschauspieler, der Michael Fassbender. Mhm. Der hat auch eine Dokumentation gedreht im letzten Jahr, Weg nach Le Mans. Und der hat uns ein Jahr im Porsche Sports Cup hier begleitet. Das waren seine Anfänge auf einem Porsche. Und aber den Film werde ich mir anschauen, das habe ich mir in den Wintermonaten erst vorgenommen, weil die Kritiken sagen, der wäre wirklich sehr gut.
Ich bin auf deine Meinung gespannt, weil das ist ein Thema, wo ich jetzt zum Schluss mit dir drüber sprechen möchte, weil die Formel 1 zum Beispiel, die investiert sehr in Netflix zum Beispiel und möchte dadurch ja wahrscheinlich die jüngere Zielgruppe erreichen, den Nachwuchs erreichen, aber geht halt extrem auf Unterhaltung und eben nicht auf Nachwuchsgewinnung. Wie siehst du die Zukunft des Motorsports, gerade im Breitensport, wo du dich ja auch sehr gut auskennst? Was muss ich da tun?
Du hast es eigentlich schon in der Frage fast beantwortet. Mhm. Motorsport ist Show. Je größer die Show, desto breiter ist das Publikum, was man erreicht. Der Brad Pitt ist natürlich auch ein Filmschauspieler, ich weiß nicht, wie alt er ist, um die 60. Ja?
Ich weiß es auch gar nicht.
Ein 60-Jähriger hat heute keine Chance mehr, in den Rennsport, in den Profi-Rennsport Formel 1 zum Beispiel zurückzukommen. Ja, das ist dasselbe, als wenn ein 50-Jähriger jetzt wieder in den Profifußball zurück möchte. Mhm. Einfach keine Chance. Aber ein früherer Rennfahrer, der kann heute noch im historischen Motorsport sehr schnell sein, weil die Show ist da, die alten Fahrzeuge sind da, der Geruch ist da, die Musik aus den Auspuffrohren wird gespielt. Wo geht der moderne Motorsport hin? Der moderne Motorsport hat es im Augenblick schwerer als in den vergangenen Jahren. Einmal liegt es daran, dass man heute sehr auf das Klima achtet und natürlich auch aus dem Grunde auf die Emissionen, die ausgestoßen werden. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und zum anderen, es ist wichtig, dass Schauspieler, dass aus Musik, Film, Show, dass möglichst viele Prominente dahin kommen, um die Einschaltquoten einfach zu erhöhen. Und der Motorsport muss natürlich angepasst werden in vielen Angelegenheiten. Einmal was die Umwelt angeht, einmal was die Show angeht, einmal was die sozialen Medien angehen, die da immer seit vielen Jahren eine immer werdende größere Rolle spielt. Also es sind viele Sachen. Und wichtig ist auch, dass die Fahrer, die in der Formel 1 zum Beispiel fahren oder im modernen Motorsport fahren, früher waren die Formel 1-Fahrer und die berühmten Fahrer, auch in der DTM, waren Persönlichkeiten, die von den Medien auch weiter herausgestellt wurden, die auch mehr Freiheiten hatten bei Interviews. Ja. Heute sind die Interviews unglaublich angepasst. Mhm. Wir erleben es im Fußball, in anderen Sportarten.
Ja, absolut.
Das ist im Motorsport so. Und angepasst heißt weniger interessant. Mhm. Weniger interessant heißt weniger Show. Weniger Show heißt weniger Publikum.
Okay, das habe ich verstanden. Aber gibt es eine Chance, auch davon wegzukommen, dass es der in Anführungsstrichen reichen Sport ist, dass man sehr, sehr viel Geld braucht, um in den Motorsport einzusteigen?
Nee, da kommst du nicht raus. Das heißt, man sieht ja heute, die Rennfahrer, die in der Formel 1 sind, haben einen finanziellen Background. Ob es die Eltern sind, ob es Sponsoren sind. Ohne Geld kommst du nicht weiter.
Auch nicht, wenn ich
gerade schlucken.
Ja.
Weil das ist unfair, aber es ist so.
Okay, also auch nicht über irgendwelche, wären so Fördertöpfe oder sowas vielleicht eine Idee, wenn ich sage, wenn ich jetzt vor 20 Jahren so super talentiert im Kartfahren gewesen wäre, dass ich dann sagen kann, so ey, fördert mich doch irgendwie, ohne dass das ein Sponsor ist, dass das irgendeine Firma ist. In Essen haben wir große Firmen, die wollen wir jetzt gar nicht nennen, aber dass es irgendwie einfacher geht, dass man da in irgendein Nachwuchsförderprogramm geht oder so. Sind das vielleicht Lösungen?
Absolut richtig. Die Nachwuchsförderung, die gibt es ja in allen Sportarten.
Ja.
Die gibt es auch im Motorsport.
Okay.
Ob das jetzt Verbände sind, der ADAC, AVD oder andere Verbände, die versuchen schon den Nachwuchs zu fördern. Aber dieses Förderprogramm beinhaltet immer, dass entweder die Eltern, die Familien oder Sponsoren, die dahinter stehen, denjenigen auch immer weiter nach vorne bringt. Mhm. Es gibt ja ganz wenige Ausnahmen. Ja, die dann über Förderprogramme und über ein geringes Budget es wirklich geschafft haben, auf sich aufmerksam zu machen und im Rennsport wirklich eine feste Größe sind. Aber die kannst du in 10 Jahren hier bei uns in Deutschland an 2 Händen abzählen.
Oh, okay. Dann lass uns noch beim weiteren wichtigen Thema bleiben. Du hast es gerade schon mal angesprochen, das Klima, der Klimaschutz, Emissionen. Wie ist deine Meinung dazu im Rennsport? Wie verändert sich der Rennsport oder wie muss er sich verändern? Oder bist du da ganz anderer Meinung und sagst, da muss sich gar nichts tun?
Der muss sich so verändern, wie wir uns auch im Alltag anpassen müssen. Wir müssen auf unsere Welt, auf unsere Erde aufpassen. Und das muss im Rennsport auch angepasst werden. Natürlich, die Automobilindustrie oder das Automobil schlechthin hat ja bei uns eine riesenjährige Bedeutung. Ja, es gibt ja kaum eine Familie, die nur ein Auto hat. Ja, und egal, ob es jetzt ein Kleinwagen ist oder ob es ein Sportwagen ist oder eine große Limousine. So, und die Automobilindustrie, genauso wie der Automobilrennsport, hat heute die Aufgabe, was für den Klimaschutz zu tun. Das heißt aber nicht, dass man nur auf die E-Mobilität setzen sollte. Im Motorsport gibt es die Formel E und auch schon andere Versuche, sich da zu platzieren. Ja, das ist schwer zu vermitteln für die Zuschauer und für die Fans. Die wollen nämlich was hören. Ja? Und die Geräusche dieser Rennboliden, ja, die macht's aus, wenn man außen auf den Tribünen sitzt. Mhm. Und wenn die nicht mehr da sind, dann wird's schwer, das für die Zuschauer zu vermitteln.
Und wie ist da deine Lösung?
Meine Lösung ist, dass die Automobilindustrie inklusive Motorsport an Weiterentwicklungen im Verbrennerbereich sucht.
Okay.
Dass die Ölindustrie, die Raffinerieindustrie, die Benzinindustrie nach Lösungen sucht, was alternative Treibstoffe angeht. Das wird im Rennsport im Augenblick wirklich sehr intensiv entwickelt. Wir im historischen Sport fahren schon alle fast mit 30%, wir fahren mit E30, E20, E30. Ja? Und unser Ziel ist es, und das kann man mit allen Motoren machen, mit alternativen Treibstoffen herzufahren, die aber im Augenblick noch an die 30 Euro pro Liter kosten.
Okay.
Und das muss sich entwickeln. Das ist die Zukunft. Verbrenner ohne Ausstoß, ja, und E-Mobilität, die auch, sagen wir mal, klimaneutral ist die E-Mobilität ja auch nicht, das wissen wir ja. Ich glaube, die Entwicklung Verbrenner, E-Mobilität im Bereich Klimaausstoß, Reduzierung von Emissionen, das muss das Ziel sein für die nächsten Jahrzehnte.
Okay, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Würde jetzt zum Abschluss kommen, nochmal mit einer vielleicht angenehmeren Frage, aber vielleicht auch einer sehr schwierigen Frage. Was ist denn deine Lieblingsstrecke? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du bist ja viele gefahren. Wir haben eben über Monaco gesprochen, wir haben über Spa gesprochen, Le Mans 24-Stunden-Rennen, Nordschleife, Nürburgring, Hockenheimring. Da gibt es ja eine Riesenauswahl.
Ich bin am Nürburgring groß geworden. Ist für mich eine der herausforderndsten Rennstrecken überhaupt. Habe jetzt vor 3 Wochen das 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring gewonnen, was auch nicht alle Tage passiert. Und habe gemerkt, wie groß die Herausforderung ist, nachdem ich 13 Jahre lang nicht mehr auf der Nordschleife war. Die Lieblingsrennstrecken sind eigentlich immer die, wo man am erfolgreichsten war. Das ist der Nürburgring, das ist Spa-Francorchamps. Das ist die Rennstrecke von Macau. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist für mich die schwierigste und die gefährlichste Rennstrecke, die wir überhaupt haben. Ich habe 88 Jahre Macau gewonnen. Und das war wirklich die größte Herausforderung, die mir je begegnet ist an Rennstrecke.
Was macht die Strecke so schwierig oder so herausfordernd?
Die ist schnell. Mhm. Man hat keine Auslaufzonen. Und es geht durch die Innenstadt bergauf, bergab. Man kann keine Kurve einsehen. Ja. hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen. Mein Rennen ging damals über 160 Kilometer, voll am Limit. Die Strecke ist breit und schnell, aber ohne Auslauf. Und die Strecke schmal ist schmal und sehr, sehr langsam. Und es gibt mittelschnelle Passagen. Also wie gesagt, es ist die größte Herausforderung. Und wenn jemand Motorsport interessiert ist, im November findet immer dieser Macau Grand Prix in der Nähe von Hongkong statt. Ja? Und das sollte man sich ansehen.
Okay, dann haben wir einen sehr beeindruckenden Abschluss gefunden, weil wir damit am Ende schon sind unseres Podcasts Essen im Ohr. Du hast gleich noch das letzte Wort. Sehr interessante Einblicke von dir aus dem Rennfahrerleben von Alfred Heger. Ich bin Mario Alt. Ich habe noch ein paar Hinweise an euch zum Abschluss. Sag schon mal danke fürs Zuhören. Danke an dich, Alfred. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns per E-Mail unter podcast@radioessen.de erreichen. Das war Essen im Ohr Sport mit dem Essener Rennfahrer und Mitinhaber der Motorsportagentur Heger Sport, Alfred Heger. Dir gehört das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Mario. Ich bin sehr beeindruckt nach meinen Erfolgen, die ich in diesem Jahr hatte, wieder als waschechter Essener Rennfahrer und als waschechter Essener auch jetzt wieder ein wenig mehr im Fokus zu stehen und hier bei euch in der Sendung, in dem Podcast zu sein. Was mir sehr immer am Herzen gelegen hat, ist das Thema Sicherheit. Und Sicherheit im Motorsport, Sicherheit auf den Straßen. Aus dem Grunde bin ich heute immer noch Instruktor bei Fahrsicherheitstrainings und auf Rennstreckentrainings. Und ich kann nur sagen, habt Spaß beim Autofahren, habt großen Respekt davor, passt auf euch auf, fahrt sicher, fahrt gesund. Und ein Fahrsicherheitstraining ist durch nichts anderes als durch ein Fahrsicherheitstraining zu ersetzen. Ob das jetzt auf Verkehrsplätzen ist, es gibt Fahrsicherheitstrainingszentren, ja, wo man für 120, 150, 180 Euro, je nachdem, was man macht, ein perfektes Fahrsicherheitstraining machen kann, was einen Riesenspaß macht und was vor allen Dingen nicht nur Spaß macht, sondern ihr seid danach wesentlich bessere und sichere Autofahrer. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Ich habe immer unsere Heimatstadt, den Ruhrpott und vor allen Dingen unsere Stadt Essen in aller Welt vertreten. Und es war immer schön, wenn man hörte, Heger aus Essen, ja. The Racing Driver Alfred Heger from Essen. Ja, und ich werde es versuchen, noch ein paar Jahre auf meinem Niveau im historischen Motorsport, den Rennsport, den historischen Sport und unsere Stadt auf allen Rennstrecken, die ich fahre, zu vertreten. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Fan auf irgendeiner Rennstrecke wiedersehe. Vielen Dank und habt eine gute Zeit.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.